Keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, so lautet das Thema der Predigt heute Morgen. Und Andreas Schäfer hat als Predigttext Psalm 25 zugrunde gelegt. Von David: Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Er wird im Guten wohnen und sein Geschlecht wird das Land besitzen. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Wende dich zu mir und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und elend. Die Angst meines Herzens ist groß, führe mich aus meinen Nöten. Sieh an meinen Jammer und mein Elend und vergib mir alle meine Sünden. Sieh, wie meiner Feinde so viel sind und zu Unrecht mich hassen. Bewahre meine Seele und errette mich, lass mich nicht zu Schanden werden, denn ich traue auf dich. Unschuld und Redlichkeit mögen mich behüten, denn ich harre auf dich. Gott, erlöse Israel aus aller seiner Not. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Morgen, an dem wir uns zum Gottesdienst versammeln dürfen, um auf dich und dein Wort zu hören, zu singen, dich zu ehren, als den gnädigen und allmächtigen Gott, der uns liebt und uns versorgt mit allem, was wir brauchen. Hab von ganzem Herzen Dank, dass es uns so gut gehen darf, dass wir in Frieden, in Freiheit und in Glaubensfreiheit leben dürfen, in Wohlstand und Überfluss leben dürfen. Wir nehmen das oft so selbstverständlich und doch ist es ein großes Geschenk von dir. Hab von Herzen Dank dafür. Und schenke uns auch offene Augen für die, die Mangel haben, dass wir ihn ausgleichen, dass wir abgeben, so wie es dein Wort uns sagt. Ich möchte dir danken für die vielen Glaubens- und Missionswerke, die bei uns und in der ganzen Welt Menschen helfen wollen. Notleidenden helfen, Hungernden helfen und ihnen dich und dein Wort nahebringen. Segne sie in ihrem Dienst und lass ihren Dienst ein Zeugnis deiner Liebe sein. Gebrauche du auch uns, wo du uns hinstellst, als deine Lichter, dass wir hell leuchten in einer finsteren Welt. Danke, Herr Jesus, dass du am Kreuz auf Golgatha alle Schuld und Sünde der Welt getragen hast, den Tod besiegt hast, Sünde besiegt hast, dass wir Hoffnung haben dürfen für alle Menschen. Du bist auferstanden und lebst, Herr. Und ich möchte dich bitten, dass dein Evangelium, deine Gnade, deine Liebe noch viele Menschen erreichen darf und überwältigen darf. Danke, dass deine Heilsgeschichte alle Menschen einschließt und damit, dass du damit zum Ziel kommen wirst. Hab Dank, dass wir erleben dürfen, wie im Nahen Osten eine hoffnungsvolle Entwicklung eingesetzt hat, dass die Geiseln freikommen, dass die Waffen schweigen, dass dein Volk zur Ruhe kommen kann und den Menschen in Not geholfen werden kann. Lass es geschehen, wehre du allen Kräften, die das noch verhindern wollen. Schenke der Regierung in Israel und allen beteiligten Regierungen Weisheit, wenn sie an dem Friedensplan arbeiten. Danke, dass wir wissen dürfen, dass du alle Fäden in deiner Hand hältst, dass du dich um dein Volk kümmerst, dass du dich um uns kümmerst. Und so bitten wir auch für diesen Gottesdienst, dass du zu uns sprichst, dass wir offene Ohren des Herzens haben, um das aufzunehmen, was du uns sagen möchtest. Gib Andreas Schäfer Vollmacht und Kraft und Weisheit, uns dein Wort zu sagen. Und ich bringe dir auch unsere Kinder und Jugendlichen in den verschiedenen Gruppen. Begegne du auch ihnen und segne sie. Hab Dank, Vater, für deine Gegenwart. Amen.
Einmal wollen wir heute noch unter dieser Serie unserer Psalmsonntage in diesem Jahr zusammen sein und auf einen dieser ganz eindrücklichen Gebete aus dem Alten Testament hören. Diese Psalmen sind ja so verschieden. Und wenn ich in den letzten Jahren diesen 25. Psalm in meiner persönlichen stillen Zeit gelesen und gebetet habe, da habe ich immer wieder gedacht, was ist eigentlich das Besondere an diesem Psalm? Ja, was ist es denn? Ich weiß nicht, wie Sie ihn gehört haben. Ich weiß nicht, wie oft Sie schon gelesen und gebetet haben. Es stimmt unter anderem das, was ein Ausleger sagt, er ist so wunderschön unmittelbar zugänglich. Man muss gar nicht viel machen. Oder wie einer sagt, er bedarf eigentlich keiner Auslegung. Na toll, dann kann ich ja wieder gehen. Er bedarf eigentlich keiner Auslegung, aber da ist ja was dran. Man geht das so Vers für Vers durch und denkt, ja, stimmt, ja. Man ist relativ schnell mit drin. Natürlich entdeckt man, dass dieser Psalm nicht ein Thema hat, dass er nicht in eine einzige Sparte nur reinpasst. Und das gefällt natürlich vor allem denen nicht, die ihre Schubladen brauchen. Also was ist das denn jetzt hier? Ist das ein Bittpsalm? Ja. Ist das ein Klagepsalm? Ja. Hat der Charakter von einem Hymnus? Ja. Ist es eigentlich ein Vertrauenslied? Auch richtig. Das heißt, wir merken, da sind ganz unterschiedliche Elemente drin. Und dann kommen die ganzen Experten und sagen, das müssen wir jetzt erstmal sortieren. Und gucken, dass wir das Ganze hinkriegen. Und dann merken wir, beim Bibellesen ja auch, beim Vortragen auch, beim Hinterherbeten ja auch. Wie sagt es einer, das ist so ineinander verschlungen. Das geht gar nicht so schön ordentlich nach den Tagesordnungspunkten durch. Sondern kommt immer wieder und manche Sachen, die wir schon gehabt haben im Psalm, tauchen wieder auf. Und dann entdecken wir ganz unterschiedliche Themen, bestimmen diesen David. Und das ist natürlich so etwas, was erstmal gut ist. Und auch von der Emotionalität lässt er uns irgendwo in einem Mittelfeld zurück. Wir werden weder gepusht, ganz nach oben sind kurz bevor wir platzen, vor Glück und Freude und was ich was dazugehört, noch werden wir die tiefsten Tiefen der Klage und der Trauer hindurch. Wir sind irgendwo so in der Mitte angekommen. Und gleichzeitig so wunderschön, voller Sätze über unseren Gott, voller Vertrauensaussagen. Ich lese in einen Abschnitt vor, ein Lied mit Zucht und Beugung, Demut und Dankbarkeit, schlicht in der Sprache, beherrscht im Affekt, ach was ist das schön deutsch, beherrscht im Affekt, von einer lauteren Frömmigkeit, innigen Hingabe an Gott, beseelt er uns, unmittelbar spricht er uns an, er bedarf keine Auslegung. Und das Einzige, was uns hilft, an diesem Psalm ein bisschen ranzukommen, ist das, was wir im Deutschen natürlich gar nicht sehen können. Verständlicherweise, gar nicht als Vorwurf, kriegen das die meisten unserer Übersetzungen gar nicht hin oder sagen es uns nur in der Anmerkung. Nämlich das, was wir haben, um dem Ganzen einen Rahmen, ein Gebäude zu geben, um ihn ein ganz klein wenig für uns entschlüsseln zu können, ist, dass das einer von diesen berühmten ABC-Psalmen ist. Akrostichon heißt der Fachausdruck dafür. Das heißt, der Autor geht logischerweise nicht am deutschen, sondern am hebräischen Alphabet entlang und lässt jeden Vers mit einem weiteren Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnen. Wir würden sagen, Psalm 25 von A bis Z. Und natürlich, das ist natürlich ein Strukturelement. Das ist ganz klar. Und wenn das auftaucht, das sind ja gar nicht so viele Psalmen, die das haben, ganz abgesehen von der poetischen Leistung. Wenn wir so einen Psalm haben, dann spricht natürlich dieses A bis Z allein schon eine Auslegung dafür. Das gilt immer, das gilt von A bis Z. Das ist etwas, was nicht nur eine Spezialität ist, sondern was grundsätzlich gilt. Und er will allein schon vom Rahmen sagen, das, was ich euch jetzt hier präsentiere, das ist etwas im guten Sinne, Alltägliches. Das ist nicht eine Spezialität, der Buchstabe D, ja, oder was ganz Komisches, das Q, sondern es ist A bis Z, es ist immer da. Die Besonderheit bei diesem ABC-Psalm ist allerdings, dass das ABC nicht ganz durchgehalten wurde. Und natürlich sagen die einen, eine große Hauptauslegung sagt, das ist der Text, da ist der Verderb, da müssen wir ein bisschen nachhelfen, das kriegen wir vielleicht noch hin, das wird zu rekonstruieren, dass wirklich die Buchstaben alle stimmen. Und eine andere Auslegungsrichtung sagt, vielleicht hat er es so gewollt, um uns deutlich zu machen, um zu sagen, nein, es gilt nicht immer nicht, sondern ich, der Glaubende, ich krieg's so perfekt, wie ich es gerne hätte. Und wie ich es euch so präsentiere und vorstelle, so kriege ich es gar nicht hin. Also vielleicht sind die bewussten kleinen Ausrutscher im Alphabetsystem so gewollt. Wie auch immer. Eins überrascht natürlich auf jeden Fall, dass nach dem Buchstaben Z oder im Taf im Hebräischen nochmal ein Vers kommt. Das fällt natürlich auf. Wenn du sagst, ich mache einen Psalm von A bis Z und nach Z kommt E, dann ist natürlich ein bisschen Irritation da. Und dann muss man einfach wissen, nur ganz kurz für unseren Kopf, nur wissen, denn der Schlüssel liegt dann auf der Hand, dass im Psalm der erste, der Mittelvers und der Schlussvers immer schon ein Gebäude bilden. Und jetzt hat unser Autor David mit dem Anfangsbuchstaben vom ersten Vers, mit dem Anfangsbuchstaben vom Mittelvers und von dem Buchstaben nach dem Z die drei Konsonanten geschaffen für ein hebräisches Verb. Und das Verb, die Verbgruppe heißt lernen. Lernen. Danke, David. Danke, jetzt habe ich's. David schreibt lernen. Das darfst du lernen. So darfst du leben. Oh, danke, jetzt habe ich einen Rahmen. Jetzt habe ich einen Rahmen. David, ich danke dir, dass ich hineintauchen darf in dieses Lernstück. Und jetzt begreifen wir auch, dass in diesem Psalm ist das so eigenartig Wechsel zwischen betenden Formulierungen und erklärenden weisheitlichen Formulierungen. Der wechselt ja andauernd. Aber wenn natürlich Lernen drüber steht, dann hat das seinen Sinn. Dann möchten wir mal lernen. Was können wir denn lernen? Wir können lernen, wir dürfen lernen, wir dürfen leben, lernen, wie so ein Glaubender alltäglich, im guten Sinn alltäglich, A bis Z, unterwegs sein darf. Nicht nur die Specials ganz oben und die Specials ganz unten, sondern dieses, bei Ihnen und bei mir, was schätzen Sie, 90% normale. Einfach so ein durchschnittlicher Montag im Oktober. Da muss man einfach mal durch. Was ist morgen? Gar nichts Besonderes bei Ihnen. Weder das Highlight noch das Drama, einfach nur Montag. Und dann kommt Psalm 25 und sagt mit drei Buchstaben, lernen. Was denn? So darfst du leben. So darfst du leben. Und wenn man das lernt im Sinne von liest, aufnimmt, wahrnimmt, auf sich wirken lässt, dann gilt es natürlich zum einen, dass eine ganze Reihe von uns sagen, ich erkenne im Psalm 25 das, was ich immer schon tue. Ja, wunderbar. Dann wird das bestätigt. Dann finde ich meine Bestätigung, wie ich im Alltag mit meinem Gott ja schon unterwegs bin. Oder wir haben den zweiten Gedankengang, dass ich tatsächlich auch ein Stück Korrektur bekomme, Orientierung kriege, dass ich merke, oh, da bin ich aber ganz anders, als hier mir der David mit seinem Lernen-Thema aus Psalm 25 begegnet. Das ist doch gut. Wenn mir Gott durch einen Psalm ein Stück Orientierung für meinen ja immerhin 90% Alltag gibt. Oder es gibt dieses, oh, das könnte ich gern noch wachsen lassen, da könnte ich noch zulegen, da könnte sich ja noch was entwickeln. Und genau in dieser Überschriften Bestätigung finden, Orientierung bekommen, Wachstum zulassen, steht diese drei Buchstaben lernen, lernen, lernen. Na klar, wir kommen nicht drum, und dass Sie kennen mich, ich muss es dann doch ein bisschen strukturieren. Und wenn ich es dann doch ein bisschen strukturiere, dann entdecke ich zumindest ein erstes riesengroßes, schönes Feld, dass der David uns sagt, jetzt guckt euch doch diesen einzigartigen Gott an, mit dem wir es da zu tun haben. Und wenn er mit uns diesen einzigartigen Gott anguckt, dann beginnt natürlich dieser Gottescharakter, diese Beschreibung Gottes nicht, ach, so stelle ich ihn mir vor, wo kommen wir da hin, ist doch vollkommen egal, wie ich ihn mir vorstelle. Sondern wesentlich entscheidend, prägend, bestimmt ist für alle Christen aller Zeiten, wenn sie halbwegs noch einen Rest von Verstand haben. Nicht, wie ich mir Gott denke oder was gerade an Gottes Vorstellungen passend zu sein scheint, sondern dass ich schaue, wie offenbart sich denn mir mein Gott. Und jetzt offenbart sich im Psalm 25 Gott. Er stellt sich mir vor, er zeigt sich mir. Und ich darf in Psalm 25, in dieser Offenbarung, in diesem Text des David, einem einzigartigen Gotteskarakter begegnen. Wer ist das denn, mit dem ich meinen Alltag lebe? Wer ist das denn, der morgen den Montag mit mir unter die Füße nimmt und bewältigt? Wer ist es denn, auf den ich mich da einlasse? Und dann sagt hier unser David als eine ganz erste wesentliche Beschreibung unseres Gottes: Keiner wird zu Schanden, der auf ihn harrt. Das ist nicht eine "Oh, hoffentlich klappt's" oder "Wäre schön, wenn" oder "Manche haben es so erlebt". Es ist eine Generalaussage. Es ist eine Charaktereigenschaft, die dahinter steckt, dass hier zum Ausdruck gebracht wird, dass sich Verlassen auf Gott, das Harren auf Gott, dieses schöne Wort, Harren, dranbleiben, festbleiben auf Gott, das findet seine Bestätigung, dass nicht zu Schanden werden, dass nicht am Ende leer dastehen, dass nicht scheitern damit, dass nicht der Doofe sein, wenn ich mich auf einen Gott, auf den Gott verlasse, der als Markenzeichen hat, wer sich auf mich einlässt, wird nicht zu Schanden. Ich stehe zu meinen Aussagen. Ich bin der absolut treue, unverlässliche. Und mit der Grundaussage nimmt er uns natürlich hinein, jetzt in einen riesigen Erfahrungsraum, dass der Satz stimmt. Der eine große Mega-Erfahrungsraum, der die Jahrtausende der biblischen Texte durchschreitet und der bis in die Gegenwart hineinreicht, ist natürlich der Erlebens- und Erfahrungsraum seines Volkes Israel. Keiner wird zu Schanden, der meiner hat. Das gilt ganz zuerst natürlich diesem einzigartigen auserwählten Volk. Nein, nicht dem sündlosen, edlen, besonderen Volk, sondern diesem einzigartigen, von ihm geliebten, auserwählten Volk. Das gilt. Und das wird nicht aufhören. Psalm 25 wird nicht aufhören. Da kann machen und kommen, was kommen mag und wer was machen will. Aber das steht fest. Wer auf mich harrt, wird nicht zu Schatten. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Ich eier nicht rum in Optionen, in Hoffnungen, in Überlegungen, Gedanken, Gebäuden, Wünschen, Idealen, sondern ich bin auf diesem Grundlagenfundament: Mein Gott lässt mich nicht hängen. Ach, jetzt kommen Sie und sagen: Ja, wunderschön, und Sie rufen an und sagen: Ja, aber, ja, aber. Und dann kommen wir mit unseren 13 bis 25 verschiedenen kleinen Mini-Erlebensformen, wo wir Gott gesagt haben, wie er das bei uns zu beweisen hat, dass wir nicht zu Schanden werden. Und sag Gott mal ganz langsam: Du wirst nicht zu Schanden. Aber ob ich dein Modul übernehme, das weiß ich noch nicht. Aber du kannst dich drauf verlassen. Du wirst nicht zu Schanden, wenn du meiner harrst. Das bin ich, dein Gott. Das heißt, wir lernen uns zu lernen. Wir lernen uns zu lösen mit diesen kurzatmigen Überlegungen, wo wir schon meinen zu wissen, wie Gott das jetzt alles hinkriegen muss. Und erkennen immer mehr, dass es eigentlich meistens nicht so läuft, wie wir uns das zusammenbasteln. Und dass das nicht gegen den Satz spricht. Das spricht nicht gegen den Satz. Sondern das spricht für einen Gott, der sagt: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel sind meine Gedanken höher als eure Gedanken und meine Überlegung als eure Überlegung. Das ist kein "Du kleiner Blödi", das ist ein "Sieh diesen unglaublichen Handlungsraum Gottes, der nicht eingesperrt ist in Raum und Zeit, das zu beweisen. Keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt." Was für ein Charakter Gottes. Das steht gleich am Anfang da. Und mit dem Motto, mit dem Thema ist natürlich dieser Psalm auch bekannt geworden, unendlich bekannt geworden. Und Sie können sich vorstellen, oder wissen Sie es, dass eine ganze Reihe von Liedern und Texten sich darauf natürlich gründet. Ich habe noch mal gedacht, ob ich mit Ihnen die 17 Strophen von dir, nach dir, Herr, verlanget mich, von Paul Gerhardt singen soll, aber wir dachten, Sie wollen noch zum Mittagessen. Deswegen singen wir nachher nur die 4 Strophen eines anderen Liedes, wo es dann heißt, keiner wird zuschanden, der auf dich harrt. Das ist die wichtige, prägende Charaktereigenschaft Gottes. Und das gilt jetzt nicht nur für Israel. Nur selbstverständlich gilt das seiner Gemeinde. Wir stehen vor diesem Geheimnis aus Matthäus 16, wo das Jesus sagt, und die Pforten der Hölle, und die sind da, und die sind da, die werden sie nicht überwältigen. Und dann steht diese Gemeinde da. Immer wieder steht sie da. Und sie steht da in Ländern, wo man denkt, mein Gott, das kann nicht gehen. Sie steht da an Orten, wo der Teufel persönlich da ist. Sie steht in politischen, gesellschaftlichen Systemen, wo es einfach nicht gehen kann. Und keiner wird zuschanden, der auf mich hört. Keiner wird zuschanden. Gilt auch seiner Gemeinde. Und es gilt ganz individuell. Für dich und für mich. Das ist Markenzeichen unseres Gottes. Für den ganz normalen Alltag. Dann ist er der Gott, der hilft, der Rettung gibt. Er ist der Gott, Vers 6, Vers 7, der mit Barmherzigkeit und Güte da ist. Es schwingt schon fast das ganze Dankfest mit. Er ist der Gott, der mit einer Gerechtigkeit und Gnade und Treue bei mir ankommt. Er ist ein Gott, dessen Name alle Ehre gehört. Es ist ein Gott, der mir Vertrauen schenkt, der mich ins Vertrauen zieht, der also eine Gemeinschaft, eine Beziehung mit mir haben will. Dieser wunderschöne Vers 14, der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten. Weißt du, wie Ihre Übersetzung das sagt eigentlich? Der Herr zieht die ins Vertrauen, der Herr zieht die ins Vertrauen. Erinnern Sie sich an diese Abrahamsgeschichte? Die fällt mir da immer ein, wenn ich diesen Vers lese. Dieser unglaubliche Text, wo Gott zu Abraham kommt und vor dieser Erzählung der Fürbitte für Sodom und Gomorra ihm sagt, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich vorhabe zu tun? Und jedes Mal, wenn ich an die Stelle komme, denke ich, natürlich kannst du es verbergen. Es ist dir ein geringes, Abraham zu verbergen, was du vorhast zu tun. Aber du willst es ihm nicht verbergen, was du vorhast zu tun. Du willst uns hineinziehen ins Vertrauen. Johannes 15, Freunde, sagt Jesus in diesem echten Freundesbegriff, nicht in dem digitalen Freundesbegriff. Echte Freunde, die wissen Bescheid, die sind in Beziehung hineingenommen. Das ist ganz anders, ganz, ganz, ganz anders. Und er ist der Gott, der vergibt. Und, wie wunderbar, Vers 22, als Bitte und Aussage, Gott, erlöse Israel. Und bei allem Respekt, bei aller Mithoffnung und Mitfreude, bei aller Dankbarkeit für alles, was in diesen Tagen geschieht, wir wissen alle miteinander, dieses Volk braucht nochmal eine ganz, 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 ganz andere Erlösung. Neben der, bitte, notwendigen Hilfe, Rettung und Erlösung, aber nochmal eine ganz andere Erlösung. Die Erlösung vom Psalm 130. Das rettend, sündenvergebend, neues Leben schaffend, Römer 11 realisierend, Gott in seiner unwahrscheinlichen Barmherzigkeit möge er es doch schnell tun, hineintritt in die Sichtbarkeit zugunsten seines Volkes. Kennen Sie diesen Gott? Kennen Sie ihn? Unser Psalm sagt, mit dem kannst du den Montag leben. Mit dem Gott kannst du den Montag leben. Das ist der Alltagsgott, der A bis Z Gott. Mit dem Gott, für den grundsätzlich gilt, ich bin dir treu, ich stehe zu dir. Und jetzt kommt tatsächlich unser David und sagt, und diesem Gott vertraue ich. Der einzigartige Gott schenkt diesem David eine ganz besondere Beziehung. Das sind die Passagen, das sind Psalmen, wie gesagt, die sind ineinander geflochten. Ich habe sie so ein bisschen sortiert. Das sind diese Passagen, diesen Psalm, wo er voll von Hingabe ist an diesen Gott. Er, der David, lebt diesen Gott, er vertraut ihm, er geht auf ihn zu, er lebt mit ihm, er redet mit ihm, er betet mit ihm. Es ist keine Geschäftsbeziehung. Ich habe in dem Sinn kein Meeting mit Gott. wo wir ein paar Punkte besprechen. Dann machen wir ein Protokoll und dann geht jeder wieder seinen Weg. So das, was diesen Psalm 25 kennzeichnet, gerade diesem A bis Z untereinander verwoben ist, das ist mein Atmen, das ist mein normales Sein. Was denn? Dass meine Seele sich sehnt nach dir und ich dir vertraue, du mein Gott. Das ist es. Merken Sie diese Gemengelage? Er sagt es nicht, also Herr, es hilft, der nächste Montag kommt, ich brauche noch einen Termin, ich habe 18 Punkte, rechne ich schon mal drauf ein, die muss ich mit dir besprechen und dann kriegen wir das hin und dann wird der Montag auch okay, wenn du deinen Teil tust, ich meinen Teil tue. Das ist doch nicht das, was unsere Beziehung zu Gott kennzeichnet. Mit wem sprechen Sie? Meine Seele sehnt sich nach dir und ich vertraue dir. Das sind Menschen, Personen, wenn sie es innerweltlich denken, wo sie Herzlichkeit, Liebe, Beziehung haben, wollen. Und die sie vermissen, wenn es nicht so ist. Und wenn ihnen das fehlt, wenn es nicht so ist. Und so ist David einer, der das sagt, ich sehne mich nach dir. Nach dir, Herr, verlanget mich. Und jetzt, mein Gott, hoffe ich auf dich und ich werde nicht zustanden werden. Das wird nicht passieren, auf gar keinen Fall. Und ich brauche von dir alles Mögliche. Und jetzt betet er und betet alles Mögliche. Er betet um Weghilfe und seine Gebetsbitten. Er benennt die Gebote Gottes als für ihn hilfreich, als notwendige Markierungen, die er braucht. Er spricht von der Wahrheit. Er lebt in einer Gottesfurcht Gott gegenüber. Er möchte ganz bewusst die Augen aufhalten für diesen Gott. Auch das gehört mit dazu. Er bringt ihm alle Sorgen, alle Ängste, alles, was alles steht in der großen Überschrift, ich vertraue dir. Vertrauen, Vertrauen ist das Leitwort für den Montag. Vertrauen ist das Leid für den Montag. Er sagt, harre auf mich, du wirst nicht zustanden, das bin ich, dein Gott, ein einzigartiger Gott. Und die Antwort des Glaubens, Lernen ist, und ich vertraue dir. Ich vertraue, nicht ich berate dich, mein Gott. Und nicht, wenn du so machst, wie ich will, dann bin ich dabei. Und schon gar nicht, hüte dich, es anders zu machen. Und schon gar nicht, jetzt gucken wir mal, wie das so läuft mit uns beiden. Nein, so geht das nicht. So geht das nicht und so will ich es auch nicht. Ich will es doch nicht. Oder doch? Lernen. Lernen. Raus aus diesen trotzigen Ecken, raus aus diesen Verklebungen, raus aus diesem partiellen Denken, rein in dieses Grundsätzliche. Es ist Montag. Ich vertraue dir. Ich vertraue dir. Deine Worte sind mir wichtig. Du bist mir wichtig. Ich fürchte dich. Ich respektiere dich. Ich brauche dich. Ich sehne mich nach dir. Wie gesagt, alles ein Riesending. Ich vertraue dir. Das ist meine Rolle. Das ist meine Position, das ist mein Herz, das ist mein Sein. So lernen, so darf ich mit diesem Gott leben. Und wenn ich dann diesen ganz besonderen, einzigartigen Gott und diese ganz besondere Beziehung wahrnehme, dann erlebe ich tatsächlich, dass das zu einem außergewöhnlichen Alltag führt. Und das finde ich persönlich das Überraschende an diesem Psalm. Aus dem Grundsätzlichen, es ist der Gott, der nicht zuschanden werden lässt, auf den man sich absolut verlassen kann, folgt, ich vertraue dir und das führt nur zu einem außergewöhnlichen Alltag. Was ist das Außergewöhnliche an dem Alltag nach Psalm 25? Das eine Außergewöhnliche ist, dass in diesem Psalm, das hat mich jahrelang richtig gestört, dass in diesem Psalm so oft von Sünde die Rede ist. Haben Sie das bemerkt? Man denkt, was hat er denn gemacht? Da hat er viel Blödsinn gemacht, der David, das wissen wir. Aber dieser Psalm hat sein Markenzeichen, dass er sagt, mein Psalm 15 Alltag hat auch mit einer Sündenachtsamkeit zu tun. Das ist Psalm 25. Und da dachte ich immer, das ist doch nicht stimmig. Und je älter ich werde, ich denke, das ist total stimmig. Das ist total stimmig. Er hat die Problematik erkannt. Der lebt nicht in diesem oberflächlichen Sündengedöns. Dass er sagt, oh, kann mal was passieren. So nicht schlimm, auf der einen Seite. Also eine dramatische, moralische Erschütterung. Sondern dieser Mann weiß, er weiß es von sich. Er hat so oft die Leitplanken touchiert, er weiß es. Ich bin in meiner Alltagsperson muss ich und will ich einer hohen Sündenachtsamkeit unterwegs sein. Was ist das für einen besonderen Geschmack, ein ganz besonderer Geschmack. Wenn ich mein Leitplankentuschierbild nehme, wer das 2-3 Mal erlebt hat, dass durch Verhalten von uns irgendwie es tatsächlich zu Schäden kam, in diesem Autobeispiel, der fährt aufmerksamer. Der düst nicht mehr so, da so durch. Der fährt respektvoller. Der weiß um seine eigenen Schadensgebiete. Und das mit hineinzunehmen in meine Gottesbeziehung, in mein Wissen um diesen treuen Gott, ist eine ganz besondere Geschmacksrichtung, die durch Psalm 25 reinkommt. Vers 3b. Die nicht dir Vertrauenden, die werden zu Schanden werden. Ach, ich dachte, es sind die berühmten moralischen Fehler, die ich mache, die das größte Problem sind. Oh nein! Die klassischen Sünden, die wir da so auf unserem Ranking haben. Und hier wird etwas ganz nach oben geschoben, was als Sünde beschrieben wird. Dass dir Gott nicht vertraut. Denn sie sind, wie heißt bei Luther, sie sind leichtfertige Verächter. Sie schieben dieses Riesengeschenk der Verlässlichkeit Gottes, dieser Treue Gottes, des Vertrauens auf Gott, leichtfertig zur Seite. Und das ist das allergrößte Problem. Mein Gott, lass mich nicht zu einem leichtfertigen Verächter werden. Wo ich die einfach mal so wegschiebe, mach's alleine. Gott sagt, dann stopp! Ich bin absolut vertrauenswürdig. Und deine Antwort ist, ich vertraue. Oder in Vers 7, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Was soll das denn? Was ist da besonders schlimm? Hat es ein paar Specials im Auge? Nein, die Formulierung kommt ja immer wieder im Psalm vor. Und bringt eigentlich nur in Anführungszeichen ganz schlicht zum Ausdruck. Das, wie ich heute lebe, ist kein neues Problem. Den Käse, den ich darstelle, das bin ich schon immer. Mein Gott, ich bin eine Sündengeschichte. Meine Biografie ist davon bestimmt. Und ich gehe damit nicht leichtfertig um. Aber ich lasse mich auch nicht da hinein versinken in diese eigenartige Weise, letztendlich noch den Sünden zu dienen. Vers 8, du weist den Sündern den Weg, du holst sie da raus. Vers 11, um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Vers 18, sieh an mein Jammer und mein Elend und vergib mir meine Sünde. Das zieht sich durch. Klarheit, Ehrlichkeit, Direktheit, Benennen, Angehen, zum Kreuz bringen. Eine ganze Haltung. Merken wir diese Haltung von diesem Mann, der aufkommt. Der ist nicht mit einer stolz geschwellten Brust unterwegs, einer unglaublichen Frömmigkeit. Der kriecht aber auch nicht unterm Boden einher. Er weiß, ich bin mit einer Sündenachtsamkeit an einem Montag unterwegs. Will vertrauen und das nicht zu Schanden werden meines Gottes, und da bin ich drin. Das ist eine erstaunliche Alltagsbeschreibung. Und die zweite große Entdeckung ist, dass der David für dieses Lernen, für den Alltag sagt, ich brauche Wegleitung. Und wir denken natürlich, klar, wir haben alle 5 bis 8 Knotenpunkte der Biografie und haben dann Gott intensiv gefragt, was sollen wir machen? Weise mir deinen Weg, dass ich wandle. Meine Augen sollen geleitet sein, wie du es willst. Boah, dann lesen wir noch Apostelgeschichte und sehen dann noch den Menschen, der auftaucht in der 2. Missionsreise, komm herüber und hilf uns. Das sind die Führungsgeschichten und die können wir präsentieren. Das ist auch schön und gut und wunderbar. Aber das ist unser Leben. Unser Leben besteht zu 90% aus Kleinteiligkeit. Und jetzt sagt unser David von A bis Z, ich brauche da deine Wegleitung. Gott, bitte, darf ich dich so runterdeklinieren, darf ich dich so weit runterdeklinieren, dass du in so einen durchschnittlichen Oktober im Montag reinpasst in mein Leben? Sag Gott, ja, darfst du. Darfst du. Und es hat hier Wegleitungsverse, die sind traumhaft. Und bitte, die können Sie auch für Ihre Specials nehmen, für die 5 bis 8 Knotenpunkte Ihres Daseins. Aber sie gelten eben A bis Z, eben besonders für die 90% Montag. Herr, zeige mir deine Wege. Und nochmal, wer ist der Mann? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Vers 5, lehre mich und leite mich. Dann in Vers 8 geht es gleich weiter. Der Herr ist gut, er zeigt den Sündern doch den Weg. In Vers 9, er leitet die Elenden recht, er lehrt die Elenden den Weg. Und in Vers 10, die Wege des Herrn sind lauter Güte. Überall, ich brauche Wegleitung. Und ich darf Wegleitung von meinem Gott in den Alltag hineinfließen und erbitten. Sehe ich, neutestamentlich gesprochen, ja natürlich, sind Träger des Heiligen Geistes. Und dieser Geist, der in ihnen wohnt, prägt und bestimmt. Und der darf auch, soll auch, ganz normal über das Bibellesen und die Erfahrung, das Nachdenken, der Leitende sein, ja natürlich. Das müssen wir jetzt gar nicht übertrieben machen, dass ihr tiefes Gefühl hat oder ein Engel kam vorbei oder als der Himmel mir aufging und den Weg sah, welches Essen und Mittag ich kochen sollte. Das ist doch gar nicht gemeint, sondern Leute, ganz einfach sehen, mein Gott, wie soll ich mich da verhalten? Was ist jetzt dran? Was willst du? Leite mich, lass mich ein Geleiteter sein. Das heißt, ich übergebe die Regie auch für Montag in eine andere Hand. Ich lebe, keine Sorge, gerade für 2020. Ich lebe. Doch nun, nicht ich. Der Christus lebt in mir. Bitte, Herr, übernimm die Leitung. Du weißt, ich mache alles Mögliche. Ich will, dass du mich leitest. Ja, sagte, mache ich. Wenn du mit Sündenachtsamkeit da unterwegs bist, und dann wirst du Wegleitungserfahrungen machen. Wegleitungserfahrungen, aktiv und passiv. Wo Gott dir reinkrallt und dann plötzlich eine rote Ampel auftaucht, wo das alles tiefgrün, wo du fröhlich losmarschiert bist und im Nachhinein er gesagt hat, können wir mal bitte die Richtung ändern. An unterschiedliche Wegleitungserfahrungen. Und bitte, ganz kleinteilig, ganz kleinteilig. Und das dritte große Alltagsfeld ist, dass tatsächlich dieser David Rettungserwartungen hat. Das ist erstaunlich. Er bringt ja ein ganzes Set von Bitten hier. Und was er da alles drin hat, merkt man, es ist nicht nur ein Feld. Das sind Netze, in die er sich verstricken kann. Da ist Einsamkeit und Elend, seelische Zustände, die bescheuert sind. Da ist Angst, die benannt wird. Da wird Jammer und Elend beschrieben. Da wird Feinde beschrieben und Hass. Man weiß gar nicht. Und man merkt wirklich, Alltag. Der ganze Mix, sie haben, Gott sei Dank gedankt und ich auch, nicht jeden Tag das ganze Set. Zwischen Netze, Einsamkeit, Elend, Angst, Jammer, Elend, Feinde, Hass. Aber das gehört halt mit in mein Leben und in ihr Leben rein. Ja, natürlich. Und jetzt sagt dieser alltagsglaubende David uns, ich sag das meinem Gott und ich erwarte Rettung. Ich erwarte seine Hilfe. Es sind keine netten Beliebigkeiten, sondern es schwingt etwas mit von, davon gehe ich jetzt aus. Dass du dich natürlich jetzt, logischerweise, ich gehöre ja zu dir, ich vertraue dir ja, das ist im Paket mit drin, dass du dich jetzt darum kümmerst. Und wir würden sagen, David, ja eigentlich hast du recht, sicher. Dann springen wir ins Neue Testament und landen bei Jesus. Landen bei Jesus in Lukas 11, unter anderem, wo er dann sagen kann, jetzt denkt doch mal, wenn da so ein Sohn zum Vater kommt. Und Sie kennen den Text. Und um einen Fisch bittet. Und um dieses Ei. Dann kriegt er dafür entsprechend den Skorpion und andere Unsäglichkeiten. Was denkt ihr eigentlich? Was denkt ihr eigentlich über Gott? Und da müssen ganz, ganz viele mit mir sagen, ja mein Gott, wir haben an vielen Stellen unseres Alltags, tatsächlich, an vielen Stellen unseres Alltags zu schlecht von dir gedacht. Ist egal, was mit uns passiert. Und tun tust du sowieso nichts. Und am Ende muss ich die Suppe alleine auslöffeln. Oder wie auch immer unsere trotzig verzagte Seele sich da äußert. Lernen. Rettungserwartung gehört mit dazu. Rettungserwartung gehört mit dazu. Ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrungswelten da so sind. Wie oft habe ich tatsächlich meinem Gott diese Montagswelt genannt? Und dann war ich völlig geblättet, wenn er sich drum kümmert. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Und dann steht Gott da und sagt, Andreas, warum sagst du es mir dann? Was bist du denn für ein trauriger Knopf, dass du nicht meinst, dass ich, dein Vater, mich um das kümmere, was du mir da sagst? Und dann bin ich bei allem Glück über die Rettungserfahrung ein bisschen beschämt weitergezogen. Sag, mein Gott, ich will das lernen. Mit einer gesunden geistlichen Selbstverständlichkeit auch damit zu rechnen, dass wenn ich mit Netzen, Einsamkeit, Elend, Angst, Jammer, Elend, Feinde, Hass zu dir komme, dass dir das nicht egal ist, sondern dass du hineingreifst, kleinteilig, auch in meine Welt. Haben Sie Psalm 25? So ein bisschen? Das gilt immer. Es gilt, denken Sie an das A mit Unterbrechung bis Z, nicht immer perfekt gelingt es Ihnen. Aber es darf das Modell sein, indem ich nicht nur die Specials meines Lebens bewältige, sondern tatsächlich das Alltägliche. Ich darf das, Anfang, Mitte, Schluss, lernen. Ich darf das lernen. Und ich will das lernen. Was will ich lernen? Ich will lernen, das neu begreifen, dass ich mit einem einzigartigen Gott unterwegs bin. Von dem fundamental gilt, keiner wird zuschanden, der auf mich harrt. So bin ich dein Gott. Was gilt? Ich habe eine ganz besondere Beziehung zu ihm. Meine Rolle ist, ich will dir vertrauen. Ich will dir vertrauen. Ich sehne mich nach dir. Mein Herz verlangt nach dir und ich vertraue dir. Und dadurch entsteht ein ganz außergewöhnlicher Alltag. Mit einer hohen, durch Erfahrung getragenen Sündenachtsamkeit. Mit dem tatsächlichen Wissen um Wegleitungserfahrungen. Und mit der grundsätzlichen Zuversicht und Erwartung seiner Rettung. Es verbleibt mir, Ihnen, uns, dir und mir einen guten Montag zu wünschen. In der Welt, der Glaubenswelt, des Alltags vom Psalm 25. Kommt, wir beten. Vater im Himmel, so unmittelbar berühren uns diese Worte dieses Psalms. Sie sind zugänglich, sie erwischen unseren Kopf, sie erwischen unser Herz. Sie berühren unsere geistliche Existenz. Und wir danken dir, dass du über dieses Wort drüber geschrieben hast, lernen, damit wir so leben können, wie es da steht. Und wir sind gerne, von Herzen gerne, Lernende der Welt von diesem Psalm. Und stehen mit unserer schon gemachten Erfahrung, mit der neuen Orientierung und mit dem Bitten um Wachstum jetzt im Gebet vor dir und bitten dich, dass du dieser einzigartige Gott von uns so erkannt und angesprochen und beschrieben wirst, als der absolut Vertrauenswürdige, der nicht zuschanden werden lässt, die auf ihn harren. Und wir, Vater in Jesus, deine Kinder, kommen zu dir und sagen es dir, wir sehen uns nach dir, wir wollen nicht ohne dich leben, wir wollen dir vertrauen und wir bitten dich, dass das auch für die Montage gilt, auch für morgen. Und wir bitten dich um diesen alltagstauglichen Glaubensraum. Wir bitten dich für uns um diese Sündenachtsamkeit. Wir bitten dich um diese Wegleitungserfahrungen. Wir bitten dich um diese Rettungserwartungen, die wir da haben. Herr, nimm uns neu, korrigiert, verstärkt in diesen Raum des 25. Psalms mit hinein. Das ist unser Gebet. Dass wir umso glücklicher, dankbarer, zufriedener, in dir gehalten, dastehen und sagen, keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Danke, dass das gilt. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.